Wir haben das Lied gesungen, wir haben so viel, ne? Wir haben alles. In Strophe 5 hieß es, wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein Erbe, so reich und wundersam. Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christus. Wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Dadurch, dass wir stark und mutig sind, so wie es im Buch Josua heißt. Sei stark und dein Herz fasse Mut, steht im Psalm. Das stand auch über dieser Einladung. Und gerade dieses Buch Josua spricht davon, was wir haben und was wir dann ausleben dürfen. Das Buch Josua steht natürlich in einem Zusammenhang. Das möchte ich ganz kurz betonen. Es beginnt im zweiten Buch Mose und geht bis zum Buch Josua, seine Geschichte. Jedes Buch beginnt ja mit dem Wort und. Zweiter Mose, dritter Mose, vierter Mose, fünfter Mose, Buch Josua. Das heißt, es ist eine Geschichte. Und die Geschichte beginnt damit, dass das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, in der Knechtschaft war. Sklaven des Pharao waren, dass sie dem Tod geweiht waren. Und es endet damit, dass Gott ihnen dieses Land schenkt, das von Milch und Honig fließt. Das heißt also, heraus aus der Knechtschaft, heraus aus der Sklaverei, heraus aus dem Tod, hinein in ein Land des Segens. Und genau das ist die Geschichte im Neuen Testament. Jeder Mensch von uns ist geboren, Tod in Sünden. Wir waren Knechte des Satans. Wir waren genauso versklavt und dem Tod geweiht. Unser Zustand war hoffnungslos in dieser Welt. Aber dieser liebende und gnädige Gott will nicht den Todessünder, sondern dass er lebe. Und genau deshalb hat der Vater im Himmel seinen Sohn gesandt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und als Jesus Christus auf dieser Erde war, hat er genau das formuliert. Ich bin gekommen, damit wir alle miteinander, die an ihn glauben, Leben haben. Aber nicht nur Leben. Nicht nur ewiges Leben, sondern sogar ein Leben im Überfluss. Wir haben es eben gesungen. Wir haben alles, alles in Jesus Christus. Und deshalb ist die Überschrift heraus aus der Verlorenheit hinein in die Fülle in Christus. Darum geht's. Und als Gott sein Volk Israel errettet hatte, hat er sie aber auch verschont vom Gericht. 2. Mose 12. Das Blut des Lammes musste fließen, damit sein Volk verschont worden ist von dem Gericht, das über Ägypten kam. Aber er hat uns nicht nur verschont vom Gericht, er hat uns auch herausgeführt aus dieser Sklaverei, herausgeführt aus Ägypten. Wohin? Zuerst einmal den Umweg hinein in die Wüste. Hinein in die Prüfungen Gottes. Und bis zum Berg Sinai wird das Volk immer wieder geprüft von Gott. Und dann nimmt er sich ein Jahr Zeit, um dieses Volk Israel zu belehren. Und dann gibt er ihnen zum ersten Mal den Auftrag, so, jetzt nimm das Land ein. Aber wohin schauten sie, die Israeliten damals? Sie sahen die Riesen, sie sahen die Mauern, die himmelhoch befestigt waren. Sie schauten auf den Feind. Was war ihr Problem? Sie schauten nicht auf die Verheißung Gottes. Er hatte nämlich ihnen das Land bereits verheißen. Dort in der Sklaverei hat er gesagt, ich werde euch in ein Land führen, das für Milch und Honig fließt. Sie hatten schon. Aber sie sahen auf die Probleme, auf den Feind, auf die scheinbar unlösbare Aufgabe. Genau das ist auch unser Problem. Sie waren in dem Moment nicht mutig und stark im Herrn, sondern sie schauten auf sich. Und jetzt mussten sie noch lange Jahre in dieser Wüste bleiben. Und nach 40 Jahren stehen sie dann an diesem Jordan. Und jetzt beginnt das Buch Josua. Sie standen an dem Ort, wo sie auf der anderen Seite des Flusses dieses verheißene Land sahen. Ich lese einmal Josua Kapitel 1, Vers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jetzt standen sie an dem Jordan und konnten auf der anderen Seite das fruchtbare Land sehen, dieses Land, das von Milch und Honig fließt, dieses wunderbare Land, das ihnen Gott schon viele Jahrzehnte vorher versprochen hatte. Sie wussten, da drüben fließt Milch und Honig. Da drüben ist es. Und jetzt gilt es, dieses Land im Glauben einzunehmen. Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter. Und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Gott spricht hier in die Zukunft, so als wäre schon alles geschehen. Gott spricht in die Zukunft und sagt, das Land gehört euch. Und dieser Zusage Gottes, die Verheißung Gottes insgesamt, sind immer wieder eine Herausforderung an unseren Glauben. Nämlich jetzt den Fuß auf die Verheißung Gottes zu stellen und es einzunehmen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das gilt es im Alltag umzusetzen. Nicht nur das Volk Israel damals, sondern auch wir heute. Wir wissen, dass sich im Land gar nichts geändert hatte. Der Feind war immer noch dort. Die Riesen waren immer noch groß, sie sind nicht kleiner geworden. Und die Mauern sind nicht niedriger geworden. Aber jetzt waren sie so weit, dass sie dieses Land im Glauben einnehmen konnten. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo sie den Fuß des Glaubens wirklich darauf gestellt haben. Der Jordan, der lag auch noch vor ihnen. Und im Kapitel 3 steht, dass das Wasser des Jordan über die Ufer hinausgetreten ist. Also ein reißender Fluss zu dieser damaligen Zeit. Wenn man nur daran denkt, ein kurzer Hinweis noch dazu, als dann die Priester mit der Bundeslade an den Fluss gehen, das Wasser fließt. Sie mussten glauben, wenn wir den Fuß da reinstellen, dann bleibt es stehen. Und dann konnten 2 bis 3 Millionen Menschen dort hinübergehen. Erst nachdem sie diesen Fluss überquert hatten, durchquert hatten, waren sie in dem Land des Segens. Und ab diesem Moment war ein für allemal die Wüste Vergangenheit. Natürlich wissen wir, dass es heute im Glaubensleben nicht ganz so schematisch ist wie damals. Aber es hat ein geistliches Prinzip. Es gilt auch für uns heute, im Glauben ein Land einzunehmen, das uns schon gehört. Wir haben eben in dem Lied gehört, was wir alles haben. Das ist die Wahrheit. Das sind die Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes. Aber wie wirkt sich denn das in unserem Glaubensleben aus, dass wir das haben? Leben wir, so wie es der Rudolf eben gesagt hat, wirklich im Sieg, von Sieg zu Sieg? Wir stehen auf der Seite des Siegers, wir sind Sieger. Aber jetzt gilt es, das zu leben. Ein Christ ist jemand, der wirklich herausgerettet worden ist aus dem bösen Weltlauf. Ein Christ ist wirklich jemand, der weiß, dass er gerecht vor dem Vater steht. Warum? Weil Christus auferstanden ist. Ein Christ weiß, dass seine Sünden wirklich ein für alle Mal ausgelöscht sind. Und es ist wahr, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Das sind die Wahrheiten. Und ein Christ weiß auch, dass er in Christus ist. Das ist meine Stellung. In Christus habe ich eine himmlische Stellung. Haben wir auch eben schon gehört. Das ist die Wahrheit. Das haben wir schon. Und wir sind so reich gesegnet, das, was das Lied ausdrückt, mit jedem geistigen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das haben wir. Aber, ja, was fehlt uns noch? Jetzt gilt es, das Land im Glauben einzunehmen. In die Ruhe in Christus wirklich zu leben. Und wenn ich in Christus zur Ruhe gekommen bin, so steht es auch im Josua, dann ruhig von eigenen Werken. Dann geschieht noch etwas. Galater 2, Vers 20. Lest Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben und für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er ist für mich gestorben. Und ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Man könnte sagen, 2. Mose 12. Aber jetzt, Entschuldigung, 14 natürlich. Aber jetzt gilt es, das zu leben, was ich bin. Im gelobten Land. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das die Art und Weise, wie ich jetzt lebe? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist mein Wandel. Er ist der Wirkende, nicht ich. Er besiegt den Feind, nicht ich. Er vollbringt alles, nicht ich. Im Alltag. Das heißt, wenn mich irgendjemand ärgert, wenn mir irgendjemand das Leben schwer macht, wo ist der Unterschied jetzt? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann aus dem Fleisch heraus reagieren, kann selber reagieren oder ich kann einfach die Frage stellen, Herr Jesus Christus, was würdest du jetzt tun? Würdest du was sagen? Was würdest du denn sagen? Nicht ich, er. Und das ist der Übergang durch den Jordan ins gelobte Land. Man sagt, Hudson Taylor war schon viele Jahre in China und hatte genau diesen Zusammenhang noch nicht erkannt. Erst wo er begriffen hat, ich bin eine Rebe am Weinstock, die überhaupt nichts tun kann. Bleibt in mir, ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das auszuleben, das ist das gelobte Land. Ich bin tot, er lebt. Nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Ich bin, eben schon haben wir es gehört, ich bin der Welt gestorben, die Welt ist für mich gestorben. Ein Toter hat kein Interesse mehr an den Dingen dieser Welt. Aber genau das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Im Glauben den Fuß auf die Verheißung stellen, dass er in mir der Wirkende ist. Trotz dieser wunderbaren Segnungen, trotz dieser herrlichen Stellung, die wir in Christus haben, liegt vor uns ein Jordan, oder? Ein reißender Fluss. Ja, was ist das denn? Der reißende Fluss könnte der Zeitgeist sein, oder? Der alles mit sich reißt heute. Der Jordan liegt vor uns. Dieser reißende Fluss hat herrliche Dinge anzubieten, oder? Welche Herrlichkeiten gibt es in dieser Welt? Jeder von uns wird mehr oder weniger mitgerissen heute von dem Individualismus. Selbstliebe, Selbstverherrlichung, Selbstachtung wird heute auch in der Christenheit hochgehalten. Wie viele werden da mitgerissen? Oder der Feminismus? Die sexuelle Entartung, die heute da ist, das ist ein reißender Fluss, oder? Was bedeutet das für unsere Kinder, die in die Schule gehen, die Mitschüler haben? Da wird einiges mitgerissen, oder? Und jetzt? Den Fuß des Glaubens auf die Verheißungen stellen. Nicht ich reagiere jetzt darauf. Ja, was kann ich denn schon tun? Kann ich den Fluss irgendwie anhalten? Wie unfähig bin ich als Mensch, als Christ, diesen Fluss aufzuhalten? Deshalb nicht ich, er. Genau das ist es. Eine Glaubenshaltung, oder? Aber deswegen werden wir nicht untätig sein. Oder wenn wir einmal denken, wie hoch die Mauern von Jericho heute sind. Die Mauern bedeuten heute, wie viel Angst und Sorge habe ich denn vor dem, was jetzt auf uns zukommt? Corona, ne? Der Krieg in der Ukraine, die Finanzkrise und die Energiekrise. Und werde ich morgen noch Geld haben, um das alles zu bezahlen, was jetzt auf uns zukommt? Das ist eine riesige Mauer, oder? Oder wenn ich daran denke, wie viele Berge manchmal vor uns stehen, Hindernisse vor uns stehen, wie viel körperliche und seelische Schmerzen auch wir Christen heute haben, oder? Und es scheint immer mehr zu werden, immer stärker zu werden. Wie viele Enttäuschungen es gibt, wie viele bittere Umstände es gibt, in denen wir leben. Scheinbar unlösbare Probleme, wo wir nicht mehr wissen, wie reagiere ich denn jetzt? Unlösbare Probleme? Habt ihr keine in der Gemeinde? Habt ihr keine Probleme in der Gemeinde? Es scheint immer mehr zu werden, oder? Oder die Probleme in der Kindererziehung oder in der Ehe oder am Arbeitsplatz. Kennt ihr auch verriegelte Herzenstüren? Die Tore von Jericho waren verriegelt. Kennt ihr das? Bei den eigenen Kindern, beim Ehepartner oder bei Geschwistern? Dass man nicht mehr weiß, wie soll ich denn das machen? Wie kann denn hier noch eine Lösung herbeigeführt werden? Daran sehen wir, dass wir Gläubige heute in Glaubenskämpfen stehen. Wir haben noch mit Versuchungen zu tun. Und dieser Riese, der Teufel, benutzt die Umstände, um uns zu hindern, das auszuleben, was wir sind. Sieger. Überwinder, haben wir auch schon gehört eben. Wir Christen sind diejenigen, die wirklich von Sieg zu Sieg eilen können. Und wir sehen, als der Josua mit seinem Volk den Jordan überschreitet, sie eilen von Sieg zu Sieg. Natürlich wissen wir um die Niederlage. Natürlich wissen wir um den Kompromiss, den auch sie gemacht haben. Aber wir sind Sieger. Deshalb sind wir auch mutig und stark, weil wir in Christus sind, nicht weil wir so stark sind. Josua Kapitel 1, Vers 5. Niemand, Vers 5, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Obwohl Gott dem Volk Israel dieses riesige Land schon gegeben hatte, stellt er jetzt den Josua und damit das Volk Israel in eine Verantwortung. Überschreite den Fluss. Nimm das Land ein. Besiege den Feind. Und teile das Erbe aus. Und auch für uns gilt es, das Erbe anzutreten. Ich meine jetzt nicht die Ewigkeit, ich meine wirklich jetzt hier diese Erde. In diesem Gebiet zu leben und zu handeln, das Gott dir gegeben hat. Er hat dich an den Leib gesetzt, wie er gewollt hat. Er hat dir ganz praktische oder geistige Dinge anvertraut, die du für den Herrn auf dieser Erde tun sollst. Dazu gilt es, den Jordan zu überschreiten. Und bevor Josua den Fuß des Glaubens in das Land setzt, hat ihm Gott wunderbare und einzigartige Zusagen gegeben. Und er war jetzt in der Verantwortung, so wie das Volk, zu glauben, was er sagt. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Glaubst du das? Ja, natürlich glaube ich das. Wie wirkt sich das aus? Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Weil das so ist, kann er stark und mutig sein. Genau deshalb. Sind das nicht mutmachende Worte, die da stehen? Und davon, oder die Auswirkung, weil er das Wort Gottes auch hatte und weil er darin geforscht hat, hat er gelingen auf seinem Weg. Deshalb hat er Gewissheit über sein Handeln. Deshalb wird er weise handeln. Das sind die Auswirkungen, die hier stehen. Das Wort Gottes brauchen wir, um den Weg zu sehen, den wir gehen sollen. Niemand soll vor dir bestehen. Ich will dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Schlagen wir mal Matthäus Kapitel 1 auf. Zwei wunderbare Zusagen Gottes. Kapitel 1, Vers 23. Das ist doch die absolute Grundlage, die wichtige Grundlage für alles, was wir im Glauben tun. Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. Gott mit uns. Es gibt keinen Augenblick, wo Gott nicht mit uns ist, wenn wir Kinder Gottes sind. Kapitel 28, Matthäus Evangelium. Vers 20. Am Ende, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wer ist bei uns? Wer denn? Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer ist bei uns? Der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Was kann uns Christen geschehen? Nur der Wille Gottes. Im Grunde so einfach und so klar, oder? Wie oft blicken wir weg von dem allmächtigen Gott, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde und schauen auf mich, auf die Umstände, auf die Menschen, auf die Probleme, auf die Sorgen. Als Abraham verzweifelt war, weil er immer noch keinen Sohn hatte, obwohl Gott es versprochen hatte, sitzt er in seinem Zelt, und ich habe mir immer vorgestellt, so ein Zelt, vielleicht 2x2 Meter, er sieht links und rechts und hinten und vorne und oben, alles begrenzt. Und jetzt sagt Gott zu ihm, Abraham, tritt mal raus aus deinem Zelt. Schau mal da oben in das Universum, in den Himmel. Kannst du die Sterne da oben zählen? 10 hoch 23 oder 25 Sterne, ne? Schnellste Computer braucht 30 Millionen Jahre, um sie schätzungsweise zu zählen. Und Gott hat jedem Stern einen Namen gegeben. Glauben wir das? Er hat jedes Haar gezählt bei mir, ne? Und bei euch auch. Bei mir braucht er nicht ganz so lange wie bei euch. Er kümmert sich um Kleines und um Großes. Ihm entgleitet nichts. Er sieht alles, er weiß alles, er kennt alles. An wen glauben wir eigentlich? An wen glauben wir? Können wir am Virus sterben? Natürlich, wenn Gott es will. Was für eine Auswirkung hat es denn, wenn Gott sagt, ich bin mit dir? Ich bin bei dir. Ich bin in dir. In mir, ich habe, was für eine Kraft ist in mir? Die Kraft, die den Sohn Gottes aus den Toten auferweckt hat. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um jetzt ein wunderbares Land einnehmen zu können. Und wir sollten wirklich aufhören, auf den Feind zu schauen, auf die Umstände zu schauen, auf mich, auf mein Versagen, auf meine Schwachheit zu schauen. Das ist Alltag, oder? Nicht auf die Probleme mit den Kindern, nicht auf die finanzielle Situation. Ich bin nicht unrealistisch. Natürlich leben wir noch in dieser Welt und haben zu arbeiten und müssen manches tun, was vergänglich ist. Aber wem gehört mein Vertrauen? Niemand wird vor dir bestehen. Niemand. Preist den Herrn, oder? Leben wir in der Wüste oder im gelobten Land? In der Wüste ist ein Kennzeichen Murren, Unzufriedenheit, oder? Mangel, Kälte, Hitze und so weiter. Er ist bei mir. Er kümmert sich um Kleines und Großes. Und er geht mit uns. Schlagen wir mal Jesaja, Kapitel 43 auf. Jesaja 43. Mir geht es um Vers 2, aber ich lese Vers 1 auch schon. Jesaja 43. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus Christus, und der steht im Neuen Testament, hat mich teuer erkauft. Ich bin sein Eigentum, und das Ziel dieser Erlösung ist, dass ich ihn verherrliche durch meinen Leib und meinem Geist, der Gott gehört. Hier steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Gott bewahrt sein Eigentum in seiner Hand. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Das heißt, so hoch wie das Wasser steigt, das hat er bestimmt. Er ist nämlich mittendrin in dieser Situation. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Das ist die Wahrheit. Es gilt, den Fuß des Glaubens darauf zu stellen. Manchmal denken wir, wir schaffen es nicht mehr. Wunderbar, wenn wir diesen Gedanken haben. Er schafft es. Er ist bei uns. Und wenn du durchs Feuer gehst, hat er die Temperatur der Hitze eingestellt. Er bestimmt die Temperatur, nicht irgendjemand anders. Sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. So war es bei den drei Freunden von Daniel im Feuerofen, oder? An wen glauben wir? An den Allmächtigen. Und dieser Allmächtige ist bei uns, mit uns, in uns. Hebräer 13, Vers 5. Die Jesaja-Stelle 54, Vers 10 hat der Rudolf schon gelesen. Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Von was hängt meine Zufriedenheit ab? Von meinem Besitz? Von Gold und Edelsteinen? Von meiner Ehre oder Karriere? Oder kommt meine Zufriedenheit daraus, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen? Was für ein wunderbarer Gedanke, oder? Und wenn er mit uns ist, wenn er uns diese ganzen Verheißungen gegeben hat, dann gilt es jetzt, den Fuß des Glaubens darauf zu stellen. Und dann werden wir unabhängig von den Umständen, von den Feinden, von den Mauern, von den Schwierigkeiten, von den verriegelten Türen oder was es nur geben kann, von Sieg zu Sieg eilen. Auch diese Stelle hat Rudolf natürlich schon zitiert. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Nicht ich erringe den Sieg, er hat ihn gegeben. Es liegt schon in der Vergangenheit, dass er uns den gegeben hat. Und jetzt richten wir den Blick in die Zukunft und glauben das. Darum geht's. Das ist die Herausforderung des Glaubenslebens. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Richtig, ganz genau. Josua Kapitel 1. Aber der Herr weiß, wie es dem Josua in diesem Moment geht. Er weiß, wie es mir in diesem Moment gerade geht. Und deshalb ruft er uns auch auf. Im Vers 6, im Vers 7 und Vers 9. Hier steht: Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und mutig und achte darauf, dass du das ganze Gesetz handelst, nach dem ganzen Gesetz handelst. Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ich weiß nicht, wie es dem Josua in diesem Moment ging, als er an dem Jordan steht und er genau wusste, was ihn da drüben erwartet. Als er genau wusste, der Jordan, da muss er erstmal überwunden werden, da war keine Brücke. Obwohl Josua ein mutiger Mann war, der schon Kämpfe durchgestanden hatte, wird er dreimal aufgefordert, dass er stark und mutig sein soll. Das heißt, es galt nicht, den Feind zu unterschätzen. Niemals. Und es ist ja Realität, Jericho war ja befestigt mit Mauern und die Riegel von den Türen. Natürlich war es nicht einfach, dieses Erbe auszuteilen. Woher wusste er denn vorher schon? Ja, wer kriegt denn was? Er musste gar nicht wissen, wie er das machen sollte. Es war einfach wichtig, dass er jetzt stark und mutig ist, damit der Herr ihn gebrauchen kann, wie er wollte. Spurgeon hatte mal einen wichtigen Satz formuliert über die göttliche Souveränität. Nämlich die göttliche Souveränität ist niemals ein Ersatz für die Verantwortung, die wir als Christen haben. Der souveräne Gott hat nicht nur das Recht und die Macht zu tun, was er will, sondern er stellt uns in die Verantwortung, damit wir handeln, so wie er will. Aber wir können auch anders handeln. Deshalb sagte Spurgeon, Josua durfte die Verheißung nicht als eine Couch betrachten, auf der er sich bequem ausruhen konnte. Sie war vielmehr ein Gürtel, mit dem er seine Lenden für zukünftige Aktivitäten gürten konnte. Gott verwendet uns, um sein Ziel zu erreichen. Und wir sollen jetzt im Glauben das tun, was er möchte. Sei stark. Und es gilt heute, stark zu sein. Mutig zu sein. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen. Du stehst in einer Verantwortung. Sei unverzagt, steht im Vers 9. Sei unerschrocken, denn ich bin mit dir. Ich bin dabei, egal wo du hingehst. Das heißt, es gibt für uns heute, für uns Christen heute, niemals irgendeinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Wenn er jetzt in einer stillen Stunde mal meine Frau fragen würde, wie es mir manchmal geht. Und ich glaube, mir geht es so, wie auch vielen von euch. Manchmal denkt man, es hat überhaupt keinen Wert mehr. Ich kann nicht mehr. Diese negative Entwicklung in der Gemeinde Jesu in den letzten Jahren, die erschreckt mich völlig zu Tode. Wirklich. Was manche Geschwister tun, wie sie denken, das ist manchmal nicht mehr zu begreifen. Das übersteigt das, was ich noch fassen kann. Ich bin damit völlig überfordert. Ich bin doch viel zu schwach, oder? Was kann ich noch tun? Ich? Gegen diese Verführung, die Verweltlichung und alles, was heute in der Gemeinde Jesu ist. Dass es heute Gläubige gibt, wirklich wiedergeborene Christen gibt, die nicht mehr unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Die nicht mehr erkennen, das ist Sünde. Das ist Verführung. Sei stark und mutig. Gib nicht auf. Und Paulus ist so ein wunderbares Beispiel, der niemals aufgegeben hat, obwohl er am Ende seines Lebens fast alleine ist. Und so vieles Negative geschehen ist, er hat einen Blick dafür, stark und mutig zu sein bis zu seinem Todestag. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, den Lauf vollendet. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit. Aber nicht nur für mich allein, sondern für alle, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Das ist die Ermutigung. Überhaupt keine Frage. Und deshalb gilt es, stark zu sein. Ja, wie stark? 2. Timotheusbrief. Vers 1. Wie bitte?
Kapitel 2,
Vers 1. Ja, genau. Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es gilt, stark zu werden, in der Abhängigkeit Gottes. Nicht stark zu sein in mir. Wenn ich schwach bin, dann kann er stark sein. Und ich bin froh und dankbar, immer wieder Momente zu erleben, wo ich denke, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann zu sagen, Herr, aber du kannst. Dieser reißende Fluss, diese verriegelten Türen, diese Mauern, die himmelhoch sind, sind für ihn überhaupt kein Problem. Für mich schon. Genau deshalb ist es so wichtig, stark zu werden in der Gnade. Und diese Gnade ist in Jesus Christus. Wenn ich in ihm bin und er in mir ist und er durch mich wirken kann, dann vollbringt er etwas Großes, Gewaltiges und Wunderbares. Das ist die Ermutigung. Das ist das, was wir heute so dringend brauchen. Du aber, lieber Bruder, liebe Schwester, bleib treu in dieser Abhängigkeit zum Herrn. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Das können wir nicht verändern. Es gibt einen Feind, der uns zu Fall bringen will. Es gibt diese Mächte in der Finsternis, die uns angreifen von außen. Aber wir haben den Sieg. Wir sind Überwinder. Warum? Weil uns der Herr eine geistige Waffenrüstung gegeben hat. Und sie beginnt eben genau damit, Epheser 6, Vers 10. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Als Ungläubiger habe ich das in einer Perfektion ausgelebt. Ich war stark. Ich wusste, was ich will. Ich konnte das und ich habe es auch geschafft. Das war mein größtes Hindernis, zum Glauben zu kommen. Ich brauchte keinen Gott. Und jetzt gilt es zu lernen, stark zu werden im Herrn. In der Macht seiner Stärke. Er ist stark, nicht ich. Und wenn man sich jetzt noch kurz mal überlegt, dieser Gott, dieser allmächtige, ewige, allwissende Gott, hat von Ewigkeit her schon alles im Blick, oder? Aber nicht nur im Blick. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Er setzt einen Kyros ein als seinen Hirten. Er macht, der Nebukadnezar muss genau das machen, was Gott will. Das heißt, er kennt das Ende der Weltgeschichte schon, wenn sein Sohn wiederkommt. Was brauchen wir eigentlich noch mehr? Wie die Gewissheit, dass er derjenige ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Deshalb gilt es, wegzuschauen, hinzuschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber weil das so ist, werden wir stark im Herrn. So wissen 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine Brüder, seid stark. Ja, wie steht hier? Wie heißt es da? 1. Korinther 15, Vers 58. Wir haben es eben auch dieser Stelle schon gelesen. Da heißt es nämlich, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Es wird niemals vergeblich sein, aber unsere Verantwortung ist, fest und unerschütterlich zu sein. 1. Korinther 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und jetzt die Frage, bin ich geistig so weit gereift, dass ich das auslebe, was in Galater 2, Vers 20 steht. Nicht ich, sondern er. Und darin gilt es, fest im Glauben zu sein, wie ein Mann sich zu verhalten, stark zu sein. Wir Christen haben nicht den Auftrag, zurückzuweichen. Deshalb haben wir die Waffenrüstung. Wir haben nicht den Auftrag bekommen, aufzugeben. Und nicht irgendwo am Strand zu liegen und zu warten, bis der Herr wiederkommt. sondern wir haben einen Auftrag. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und was ist der Schlüssel, damit wir das leben können? Auch da gibt uns Josua einen klaren Hinweis. Was ist der Schlüssel, damit dieser Weg gelingen kann? Natürlich, absolut, eindeutig, der Herr ist mit uns. Weil er mit uns ist, deshalb kann dieser Weg gelingen. Aber woher wissen wir denn heute, welchen Weg wir gehen sollen, was unsere Aufgabe ist, wie wir uns verhalten sollen, welche Verheißungen es gibt? Dazu braucht man das Wort Gottes. Und hier steht im Vers 7, sei du nur stark und mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Jeder von uns hier drin wünscht sich von ganzem Herzen, dass er weise handelt. Jeder wünscht sich Gelingen auf den Wegen, die wir gehen. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes. Stark und mutig zu sein, kommt daher, weil ich ihn, den Herrn, kenne. Weil ich ihm vertraue. Und deshalb brauche ich auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der kostbare Schatz, der kostbarste Schatz auf dieser Erde für uns. Ne? Kostbarer wie Gold und viel Feingold. Aber dieser Schatz, der führt uns zu Jesus Christus. Zu dem größten, wertvollsten, wichtigsten, was es in unserem Leben nur geben kann. Das Wort Gottes führt zum Sohn Gottes. Und das brauchen wir jetzt in dieser Zeit, wo wir sind, so dringend, um uns ermutigen, anspornen und auch korrigieren können mit diesem Wort. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Christen nicht mehr satt werden an diesem Wort Gottes. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir nicht die Bibel lesen, sondern ich spreche davon, dass wir satt werden an der Quelle, die niemals versiegt. Wir brauchen das Wort Gottes dringender als alles andere auf dieser Erde, um diesen kostbaren Schatz, den kostbarsten Schatz Jesus Christus mehr und mehr zu erkennen. Immer mehr begreifen, wie er ist. Genau das war das Anliegen von Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott konnte zu Mose sagen, ich konnte mit Mose reden von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit einem Freund redet. Und deshalb, als er vom Berg Sinai kam, hat sein Angesicht geleuchtet, weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte. Das brauchen wir. Sei du nur stark und mutig. Achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Bitte nicht nur lesen, sondern auch Täter des Wortes werden. Aber je mehr wir staunen über die Herrlichkeit Jesu Christi, je mehr wir begreifen, wie teuer er mich erkauft hat und was sein Wille ist, umso mehr werden wir danach streben, das auszuleben, was geschrieben steht. Und vor allen Dingen, wenn wir mehr staunen über den Reichtum, den er uns jetzt schon geschenkt hat, umso mehr werden wir von der Liebe Christi gedrängt sein, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, einfach ein Priester Gottes zu sein, oder? Einfach ein Priester Gottes zu sein. Ein lebendiger Stein in einem geistigen Haus, das Gott dient. Und deshalb sollten wir jetzt täglich Zeit nehmen, für dieses Wort Gottes. Aber wir alle wissen, jeder, auch ich, weiß ganz genau, wie schwierig es manchmal ist, stiller zu werden, damit dieses Wort zu mir sprechen kann. Wie wichtig ist es, stiller zu werden, damit dieses Wort Gottes wirklich und wahrhaftig zu mir spricht. Tag und Nacht, unablässig, sollen wir im Grunde darin forschen und darauf zu achten, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Habe ich Lust nach dem Wort Gottes? Ne? Ein Verlangen, eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes und darüber nachdenke. Und das meine ich jetzt damit, wenn ich stille Zeit mache. Wenn ich sozusagen auf dem Berg Sinai bin und in der Gegenwart des Herrn mich befinde, dann höre ich, wie Gott sich offenbart in seinem Wesen zum Beispiel. Und denke ich jetzt drüber nach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aus lauter Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Wenn ich darüber nachdenke, nachsinne, wenn ich das sozusagen in meinem Kopf, in meinem Herzen nochmal bewege, hat es unweigerlich eine Auswirkung. Und ich staune über ihn. Und dann werde ich mich von ihm gebrauchen lassen, dass ich auch das tue, wozu er mich berufen hat. Nämlich Land einzunehmen, den Platz auszufüllen, den er mir gegeben hat, stark zu sein gegen den Feind, gegen die Verführung, gegen all diese Mächte, die heute am Wirken sind. Dann werde ich nicht verzagt sein, nicht zurückweichen, sondern in ihm den Weg gehen, den er schon bereitet hat, und in diesen Werken wandeln, die er für mich schon ausersehen hat. Noch Kolosser 3. Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Weil wir so reich beschenkt sind, weil wir geliebte Gottes Kinder sind, brauchen wir das Wort Gottes, das uns immer wieder Licht gibt für den Weg, der noch vor uns liegt. Und wir Kinder Gottes haben eine wunderbare, herrliche Hoffnung für die Zukunft. Aber weil wir so eine wunderbare Zukunft haben, gilt es jetzt, den Jordan zu durchschreiten. Das auszuleben, was wir sind. Wir können den Strom nicht aufhalten, aber er kann es. Wir können nicht die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen. Aber wir sind diejenigen, die 13 Mal außenrum marschieren, gell? Und glauben, dass die Mauern einstürzen werden. Wir sind nicht diejenigen, die den Feind besiegen, aber wir glauben, dass Jesus Christus ihn besiegt hat. Wir sind nicht diejenigen, die Großes vollbringen, Aber wir glauben, dass er es tut. Und jetzt stellt er uns in die Verantwortung. Nimm das Land ein. Setz den Fuß deines Glaubens darauf. Sei stark und mutig, denn wir stehen auf der Seite des Siegers. Sei nicht verzagt. Wir brauchen auch in dieser Zeit nicht zu resignieren. Wir gehen voran im Glauben. Amen. Lasst uns noch beten.